Ihr hört Alles geht, der Alumni-Podcast der HFF München. Ich bin Mareike Lindenmeier und unterhalte mich jede Woche mit spannenden neuen Gästen. Alle sind AbsolventInnen der Münchner Filmhochschule. Wir reden über alles. Die Zeit nach dem Studium, Höhen und Tiefen, Kochrezepte, Hochbeete und Gedichte. Schön, dass ihr uns zuhört. Viel Vergnügen mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HFF München. Ich freue mich, weil ich durfte spontan Michael Kranz, Absolvent der Abteilung 4, in das Studio zerren und holen. Schön, dass du da bist.
Dankeschön, schön hier zu sein.
Wir haben gesagt, jetzt gerade habe ich beschlossen, wir machen eine Musikfolge. Nein, du hast den schönen Satz in einem Interview gesagt, du bist schüchtern mit Musik.
Ah ja, ja.
Und dabei machst du aber Musik jetzt auch.
Das stimmt, ja, ich mache schon immer Musik. Einfach seit ich klein bin, wirklich seit ich 5 bin oder so, da habe ich so die ersten gekrakelten Notenaufzeichnungen. So, wenn bei mir Gefühle sind, sind bei mir Melodien da. So, das ist einfach schon immer so. Auch wenn ich jetzt nachher nach unserem Podcast nach Hause laufe und dann ist die Straße still oder sowas, dann werde ich auf einmal merken, ah, ich summe irgendwas. Und dann, wenn dann so eine Melodie immer wieder kommt, irgendwann nehme ich sie mir dann auf dem Handy auf. Und ja, und so habe ich dann halt mit der Zeit dann auch so eigene Lieder gemacht. Aber eben, es ist eine relativ hohe Hürde für mich, die dann irgendwie so zu einem Produkt zu machen oder irgendwas, was man dann veröffentlicht oder so.
Weil du verletzlicher bist mit Musik vielleicht? Ist das persönlicher, so Melodien oder Lieder? Oder?
Ja, irgendwie ist es wahnsinnig persönlich. Also so, die Melodien sind, glaube ich, einfach persönlich. Die Texte, die muss ich dann schon auch noch irgendwie so dazu erfinden, so mit Arbeit. Aber die Melodien, die sind halt die Melodien, die kommen. Und ja, ich glaube schon, dass es was mit Verletzlichkeit zu tun hat und und dann habe ich auch so ein Verantwortungsgefühl gegenüber diesen Melodien. Ich fühle mich dann wirklich wie so, ich habe bei ganz vielen Liedern dann das Gefühl, die sind noch nicht fertig. Mhm. So, und dann kommen aber schon wieder die nächsten und so ist es halt.
Aber passiert es, dass sie sich vermischen? Nein.
Ja, doch gibt es manchmal, aber selten. Ja, dass ich auf einmal merke, der Refrain passt ja auch zu dem und so.
Denkt man in einem bestimmten Instrument? Nee, eher in so einer ganzen Melodie, oder? Oder du denkst eher eine Melodie, nicht in Klavier oder in Gitarre, sondern...
Ja.
Ja. Es war für mich eine ganz schlimme Erkenntnis, muss ich sagen, als ich verstanden habe, dass Musiker und Musikerinnen ganz oft erst Melodien machen und dann Texte, weil ich immer dachte, diese tiefgreifenden, tollen Texte, die so mein Herz erwärmen. Und irgendwie fand ich die Reihenfolge, ich musste lange daran arbeiten, dass die Reihenfolge so rum ist und dass man nicht für den Text... Aber es ist ja bei vielen so. Oder es gibt deutsche Sängerinnen und Sänger, die in Interviews gesagt haben, ich mache das so rum. Und ich dachte immer, Herbert Grönemeyer schreibt erst Musik und macht dann Texte.
Ja, finde ich krass. Also bei mir ist es so, ganz selten ist es andersrum. Ganz selten kommt mir ein Satz und daraus wächst eine Melodie. Und oft sind das die Melodien, die dann oder die Songs, die dann besser einen catchen. Weil irgendwie finde ich, wenn die Melodie aus dem Text kommt, dann ist der Text irgendwie ist da mehr Verschränkung bei mir dann da, zwischen den beiden Ebenen. Während wenn die Melodie erst da ist und ich muss dann so einen Text dazu erfinden, dann manchmal ist dann der Text nicht so stark vielleicht wie die Melodie, ich weiß es nicht.
Aber ich finde so spannend, dass du ausgerechnet schüchtern gesagt hast, weil du bist ja sonst in einem ganzen anderen Leben. Wäre schüchtern vielleicht das allerletzte Wort, das ich für dich, und ich meine, du hast Regie studiert, du hast Schauspiel studiert, du bist, nach meinem Gefühl, gehst du immer so in die Welt, völlig angstfrei und auch nicht schüchtern und wirst ja auch gesehen von ziemlich vielen Menschen.
Ja, ich habe aber trotzdem, ich bin auch schüchtern. Also bei mir ist es mit der Schüchternheit so total phasenweise, ne? Dass ich manchmal wirklich... so denke, ich mag jetzt einfach wirklich nur zu Hause sein oder nirgendhin. Oder für mich sind auch so, jetzt wie zum Beispiel gerade die Berlinale, das ist dann auch so, das ist wirklich hart für mich, dann auch teilweise diese Empfänge. Und dieses Jahr war es aber wirklich ein einziger Traum. Aber weil ich auch einfach inzwischen gelernt habe, dann bleibe ich beim Eingang stehen und dann bin ich nicht so mitten im Trubel und dann kommt ab und zu mal jemand und dann kann ich das so für mich dosieren. Und manchmal bin ich aber auch völlig outgoing, aber ich habe diese schüchterne Seite total. Also aber ist ja auch irgendwie schön. Ich glaube, es hat auch was mit einer Sensibilität zu tun. Ich muss gerade an eine Situation denken. Einfach nur, weil es so, da war ich, also, das war während den Dreharbeiten von Inglourious Basterds. Mhm. Und dann waren wir in der, wie heißt denn die, Haifischbar hieß die zumindest zu der Zeit. Oder ich glaube, der ist immer noch so in Berlin. Und dann waren dann halt so alle, ne, eben, alle möglichen Leute, halt Quentin und die ganze, alle Leute.
So Brad und Quentin, alle möglichen Leute waren da.
Und dann war ich so, ich wollte da nicht hin. Ich habe so gedacht, so, oh, ich mag einfach zu Hause, ich mag früh ins Bett. Und dann habe ich so gesagt, Michael, du gehst jetzt dahin, das ist so ein Quatsch jetzt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich dahin, aber ich muss null socializen. Das war dann so mein innerer Deal. Bin ich dahin und bin wirklich nur an der Bar gestanden. Und irgendwann kam BJ Novak, der spielt auch mit, ist ein Schauspielkollege und produziert auch das amerikanische The Office. Und dann hat er sich so nett so neben mich gestellt und so, so why are you standing here by yourself? Und ich dann so, I just don't feel very social today. Und er, I totally know that feeling, I totally know that feeling. Well, I'm gonna check on the others. Also so Momente habe ich echt auch viele. Aber das ist halt so.
Aber damit können die Leute wahrscheinlich ganz gut umgehen. Oder uns auf jeden Fall die cleverere Strategie, als irgendwas zu reden. Ich merke, dass ich dann versuche, so schweigend zu überreden irgendwie. Ne?
Ja, aber es gibt da kein Falsch, kein Richtig. Ich glaube, es gibt ja genauso viele Situationen, wo man Schweigen erstmal überredet und auf einmal entsteht ein wirklich genuin spannendes Gespräch, wie jetzt vielleicht hoffentlich noch bei uns.
Ich bin ganz zufrieden bis jetzt. Bist du unzufrieden jetzt schon?
Nein, ich bin super zufrieden.
Aber weißt du, du hast jetzt auch schon viel vorweggenommen, weil ich habe gedacht, wie viel du hast über so ein paar Themen in deinem Leben, die natürlich immer alle fragen, ne? Weil man muss natürlich fragen, als deutsche Filme, sprudelt dein Wasser, macht dein Wassergeräusche.
Ich glaube, man das hört, aber man hört es nicht.
Der Michi trinkt Sprudelwasser.
Man hört es nicht.
Okay, weil weißt du, dann denkt man so, okay, wir wissen alle, du standst mit Quentin Tarantino und Brad Pitt am Set. Ich habe das Gefühl, wenn ich nur einen einzigen Satz hätte sagen müssen, ich hätte ihn auf jeden Fall nicht rausgebracht, weil ich die ganze Zeit so aufgeregt gewesen wäre. Und du hast gesagt, es war, dass alle so nett waren und Brad Pitt hat Quentin Tarantino daran erinnert, dass du noch nicht mal eine Marke hattest, obwohl du eine bekommen solltest, richtig?
Genau, ja, genau.
Fühlt es sich dann am Ende doch so, dass man da steht und man vergisst irgendwann kurz, dass die das sind und man arbeitet einfach?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich dieses Menschen offen, es klingt, glaube ich, kokett, wenn ich das sage, aber für mich war das nicht so ein großes Ding. Ich weiß es nicht, warum. Aber irgendwie war es halt so und ich habe eher so gedacht, ja, meine Rolle ist jetzt auch nicht so groß und also so, ne, also ich war da, für mich war das, weiß nicht, war das halt so, ganz ehrlich. Mhm. Das Einzige, was ich mache, glaube ich, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die wirklich so ein extremes Standing haben, wie jetzt Brad Pitt, ich glaube, ich ziehe mich mehr zurück oder ich lasse die mehr in Ruhe, als ich es jetzt vielleicht mit anderen KollegInnen machen würde.
Die anderen machst du Witze und laberst sie.
Ja, oder geh so auf die zu, weil ich auch das Gefühl habe, vielleicht sind die selber gerade ein bisschen unsicher oder freuen sich, wenn man, und bei Brad Pitt habe ich dann das Gefühl, der wird bestimmt öfter angesprochen, als ihm lieb ist, und dann mache ich es jetzt nicht auch noch.
Das war ganz relativ am Anfang von deiner Schauspielkarriere eigentlich, ne?
Ja, war.
Das war echt schon lange her.
Das war mein dritter Film, glaube ich. Mein erster war hier mit Rosi, mit dem legendären Professor der Filmhochschule.
Ja.
Mein zweiter war dann Das Weiße Band. Und,
das kann man schon mal machen als Einstieg in so eine Schauspielkarriere.
Ja, das war schon krass, aber eben, es war komischerweise, war es so, es war halt einfach so.
Ja.
Irgendwie, im Nachhinein denke ich mir schon auch, ja, es war krass, aber,
Genau, ich habe dann gedacht, es ist auch wichtig, und darüber reden immer viele, über diesen grandiosen, fulminanten Einstieg, der ja auch nach wie vor so ist. Du drehst ja auch viel und tolle Sachen und du machst natürlich auch, worüber auch viel geredet wird, was ich auch richtig und wichtig finde, ist Bangladesch natürlich und dein Projekt dort. Aber ich habe dann ganz doll, da kommen wir bestimmt noch drauf, ich habe dann ganz doll überlegt, worüber kann ich mit dir reden, worüber vielleicht noch gar nicht so viele Leute mit dir geredet haben. Und dann, was ich toll finde, deine Taufpatin ist die Tochter des Erfinders des Wohnmobils in Deutschland.
Ja, genau. Also Erfinder. Ich meine, so.
Der hat diese eine Form Wohnmobile, ne?
Also genau. Naja, ich meine, er ist der Erste, also Herr Detlefs quasi war der Erste, der Wohnwägen wirklich hergestellt hat. Ich meine, davor hatten so Zirkusse und so, ne, hatten natürlich auch irgendwelche fahrbaren Wohnungen oder so, ne? Aber er war eben der Erste, der das wirklich hergestellt hat. Ja, das stimmt.
Aber und das finde ich irre spannend, weil wie bist du zu. Also erstens heißt es, du bist getauft, katholisch getauft.
Ja, 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 ja.
Und und wie kamen deine Eltern? Also wie wurde die Tochter, wie ist die Verbindung? Erinnerst du dich? Oder ist das eine.
Das war vor meiner Zeit. Meine Eltern haben, bevor ich geboren wurde, in Isny gewohnt und da ist diese Firma. Ah. Und ja, und da war halt diese Künstlerfamilie und die Familie Detlefs, also weil der Herr Detlefs hat quasi die Wohnwägen vor allem auch deshalb gebaut, weil seine Frau dann doch eine renommierte Künstlerin war. Friedel Detlefs Edelmann hieß die und die war die erste Frau, die in Karlsruhe Kunst studieren durfte. Und die hat am Anfang ein bisschen naturalistisch gemalt. Und dann war es halt wirklich so, dass es darum ging, naja, die muss in die Natur und er muss oft auf seine Geschäftsreisen, aber man sieht sich dann so selten. Und dann hat er da wirklich so den ersten Wohnwagen gebaut, damit die das miteinander kombinieren können, damit sie in der Natur malen kann und damit er seine Geschäftsreisen auch machen kann und dass sie dann auch einen Wohnwagen für dann auch, die haben dann auch einen Mini-Wohnwagen noch für die Tochter gebaut und sowas. Alles wirklich süß.
Ja, vor allem, wie toll. Wer hatte gedacht, dass so ein Wohnwagen entstanden ist aus Liebe und Emanzipation, oder? Also das ist ja irgendwie grandios. Ja. Und das heißt, die waren eigentlich einfach Nachbarn, deine Familie oder deine oder in einem Dorf, als wir jetzt gar nicht.
Städtchen, ja, genau. Wie die sich genau kennengelernt haben.
Weil das ist ja auch gar nicht so,
aber es ist. Aber sie war auf jeden Fall, also die Tochter dann wiederum, also die Mutter habe ich nicht kennengelernt. Und die Tochter ist jetzt leider auch schon lange verstorben, also meine Taufpatin, Ursula Detlefs. Die dann auch Künstlerin war, aber die war für mich enorm wichtig, obwohl die gestorben ist, als ich 10 war. Aber ich bin dann auch in einem kleinen Städtchen, Bad Schussenried, in Oberschwaben aufgewachsen. Aber diese Partys in Isny bei Ursula Detlefs, das war wirklich, wo ich so gemerkt habe, es gibt noch eine andere Welt. Also es gibt so eine Welt mit KünstlerInnen, mit anderen Leuten mit wo andere Dinge denkbar sind oder also so, ich kann es gar nicht in Worte fassen, aber da habe ich irgendwie so, und auch wie sie gewohnt hat, sie hat eigentlich fast so ein bisschen, nicht messihaft, aber sie war einfach umgeben von halbfertigen Kunstwerken und Elementen, die sie irgendwann mal noch verbauen wollte und das war einfach so, da habe ich irgendwie gemerkt, wow, das ist, da, es gibt noch eine andere Welt außer dieses, ja, als außer dieses katholische Kleinstadtleben, was ich auch nicht schlimm fand oder so, ne? Aber trotzdem, es war so ein Crack in the Wall to another dimension.
Und du durftest immer einfach als Kind da so mit auf den Partys wach bleiben und mit
ich,
in den. Ja, okay,
weiß
verstehe.
Nicht, ich,
ja.
Ich hatte den Mordsspaß meines Lebens, immer den Leuten auf den Hintern zu hauen und dann wegzurennen. Aber da war ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, 5 oder so.
Aber weil du jetzt gesagt hast, katholisches Kleinstadtleben, ich weiß nicht genau ab wann, aber du bist eigentlich auch auf dem Gelände einer Psychiatrie groß geworden.
Ja, also genau. Ja, genau. Also seit ich geboren wurde.
Ah ja, genau.
Okay. Und eben, mein Vater war der Oberarzt von der Station.
Also das ist ja jetzt eh nicht so eine ganz typische, klassische, kleine, katholische Ortschaft, oder? In der du groß geworden bist, weil es jetzt gerade so. Du hattest da schon eine besondere Welt, oder?
Hatte ich irgendwie schon, ja, hast du recht. Also da, wo ich gewohnt habe, das war so ein halb öffentlicher Teil, weil da auch, weil die Psychiatrie war früher mein Kloster und deswegen war da auch so wie die Kirche und so.
Aber keine Nonnen oder Mönche mehr?
Nee, schon lange schon, nicht mehr, ja. Und da bin ich halt quasi aufgewachsen. In unserem Haus war sonst auch so ambulante Psychiatrie oder ambulante Therapie und Verwaltung und eben wir. Und da bin ich von 0 bis 19 oder sowas habe ich da gewohnt.
Und ich meine, der Vergleich liegt auch immer auf der Hand. Hast du Herrn Meyerhoff schon mal getroffen in echt?
Nein, habe ich
okay.
nicht.
Okay, das heißt, ihr müsst euch mal treffen und den Film.
Ich habe weder seine Bücher gelesen, noch seinen Film gesehen. Ich glaube, also ich weiß nicht, ich bin ich weiß nicht, ich habe eh immer zu viel auf dem Zettel. Nee, es ist nicht bescheuert.
Doch, weil man immer die naheliegendsten dann, das
absolut,
ist ja...
Absolut, aber in dem Fall ist es auch wirklich naheliegend, weil er halt auch, er war auch ein Austauschjahr in den USA, er war auch an der Falkenberg
ja,
und so.
Also
vielleicht habe ich mal seine Bücher deswegen nicht gelesen, weil ich so gedacht habe, boah, er hat aus seiner Biografie so viele krass erfolgreiche Sachen gemacht. Und ich, nee, ich weiß es nicht. Also, irgendwie hat es sich nicht ergeben, dass
wenn
ich es gelesen
diesen hab. Podcast hier jemand hört, der jemanden kennt, der den Herrn Meyerhoff kennt, dann soll er sich unbedingt melden, dann verbinden wir euch mal und dann gucken wir, was passiert, wenn ihr ein Bier trinkt zusammen.
Ja, das machen wir. Ja.
Aber da habe ich gerade auch gedacht, weil, genau, weil du auch jetzt so vielfältig aufgestellt bist mit der Musik, mit der Regie, mit dem Schauspiel. Du hast gesagt, du hast über ganz lange überlegt, sozialer Beruf oder doch Schauspielerei. Also das heißt, gab jetzt nicht, die Schauspielerei war relativ früh klar und greifbar, zumindest im Raum, so wie es klingt.
Also ich meine, ich fand das schon immer richtig cool. Also ich war, seit ich, also meine erste Erinnerung, wie andere so ihre Erinnerung erzählen, ah, da habe ich den und den Film gesehen im Kino oder sowas jetzt, ist bei mir so die erste Erinnerung an sowas Kulturelles, das Schultheater von der Schule, wo ich dann auch später ins Gymnasium gegangen bin. Und weiß ich nur noch, man hat geschmolzene Schokolade geschenkt bekommen und das war irgendwas in so einer magischen Welt.
Was heißt geschmolzene Schokolade? Die war einfach schon so warm.
Die war schon so warm.
Aber weißt du, was ich daran so mag, weil ich habe das gelesen auch, dass du sagst, das mit dem Schultheater, und ich finde, das sind so Lehrer, weil es war ein Lehrer, der das, richtig ein Kunstlehrer, der das gemacht hat. Ich finde, sowas ist doch Gold wert und ein Geschenk, oder?
Absolut.
Dass es diese Menschen in Schulen gibt, die sowas machen und einem so eine Leidenschaft einpflanzen. Ich finde, das ist das, was man sich wünscht als Eltern oder als Mensch, so, dass das in der Schule passiert.
Ja, das ist lebensverändernd und ich glaube, sowas gibt es relativ viel. Also, ich meine, ich hatte auch wirklich Glück mit meiner Schule. Es war eine katholische Schule und die haben sich aber so richtig toll wirklich so um so außer schulische Aktivitäten gekümmert. Und das Schultheater war einfach, das hatte da so einen totalen Status, schon so überregional. Und man musste da auch so vorsprechen, um genommen zu werden.
Oh, wow.
Ja, ja. Das, ich glaube, wir hatten damals 400 SchülerInnen und 100 wollten ins Schultheater ungefähr. So, es war wirklich krass. Und beim ersten Mal wurde ich auch nicht genommen. Und ja, das ist wirklich, man kann solche Menschen nicht genug loben. Und ich finde oft, ja, und ich finde manchmal, wenn ich jetzt so an Medienberufe oder Filme denke, ich finde, manchmal müsste man solche Sachen auch mehr beleuchten. Also irgendwie haben wir Filme machenden, Schaffenden ja auch immer so das Gefühl, wir müssen Missstände aufdecken, so, ne, gerade Bildungssystem oder so. Aber ich, genauso ist es unsere Aufgabe, finde ich, Wertschätzung und Anerkennung und Dinge gesehen sein zu lassen und so. Ne? Es ist nicht immer nur der Konflikt, es ist nicht immer nur das Böse, was vorher gut schien. Nee, es gibt auch wirklich das Schöne und das Idealistische.
Es gibt gute Dinge auf der Welt, ja, und gute Menschen, die gute, ja. Wie hast du dir einen Zahn ausgeschlagen im Schultheater und welchen? War es ein Milchzahn oder war es ein fester Zahn?
Nee, ein fester, also der hier. Der
das
ist,
könnt ihr jetzt nicht sehen, das ist ein unterer Schneidezahn.
Ja. Und der hat aber so eine Kappe quasi, also der hat so eine halbe Prothese drauf.
Aber es ist gar nicht so eine gute wilde Geschichte.
Doch, es ist eine wilde Geschichte. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Also das war spektakulär und würde heute niemals mehr gehen, weil ich habe dann im Schultheater habe ich dann Feuer gespuckt. Völlig ohne jegliche Sicherheitsmaßnahmen. Und es wurde mir gesagt von mehreren Leuten, dass bei einer Vorstellung tatsächlich der
Vorhang
geglüht hat. Der hat dann kein Feuer gefangen, aber das nur so. Und dann habe ich da Feuer gespuckt.
Warte mal, wie spuckt man denn? Man nimmt so
Lampenöl oder sowas, so Petroleum in den Mund.
Wirklich, oder?
Genau. Und dann muss man, das Einzige, was man wirklich lernen muss, ist halt die Lippen auf so eine Weise zusammenzupressen, wo man einerseits so einen Strahl hat, aber das gleichzeitig so fein zerstäubt, diese Flüssigkeit.
Wie ungefähr macht man das so? So.
Ja, vielleicht ohne dieses
Geräusch.
Vielleicht ohne dieses Geräusch, aber vielleicht auch mit dem Geräusch, ja.
Und immer nach. Da ist der Frosch wieder.
Ja.
Immer nach oben.
Wohin du willst. Also vielleicht nach unten nicht, weil die Flammen gehen dann wieder nach oben. Aber könntest du auch nach geradeaus machen. Musst ein bisschen auf, ja, also je nachdem. Musst auf deine Haare aufpassen.
Aber
und
das hat auch
andere Leute.
Dieser Lehrer einfach, du hast einfach Feuer gespuckt.
Die fanden das alles toll.
Aber der Zahn.
Und der Zahn hat dann irgendwie ein Feuer gespuckt und dann lag da irgendwie so eine Eisenstange im Weg und dann habe ich die aber auch, es war noch bei einer Probe, dann habe ich die aufgehangen, aufgenommen, mhm, aufgegriffen, oben, mit meiner Hand gehoben und bin dann aber gleich gestolpert und bin dann bin auf die Eisenstange mit meinem Zahn und dann wurde ich wirklich noch zu einem Zahnarzt gefahren und dann dann wieder direkt von da zurück. Das war halt auch das Geile am Schultheater. Dass es wirklich, es war nicht möglich, dass da irgendwas ausfällt. Also das, mhm, alles hatte wirklich eine Wichtigkeit. Also ich glaube, man würde eher am Resi eine Aufführung ausfallen lassen, als an diesem Schultheater. Wir hatten, das ist nicht übertrieben, wir haben teilweise mit 40 Grad Fieber auf der Bühne gestanden. Und aber so eine Intensität hatte das dann auch, dass wir wirklich, wir hatten vorher einfach nur Angst und Panik. Und dann aber, wenn dann der Schlussapplaus kam, dann war es wirklich so, okay, fuck. Und ich hatte da auch wirklich so viele so Flow-Erlebnisse, wie eigentlich nicht mehr danach. Das habe ich manchmal beim Schauspiel schon auch noch, aber trotzdem in dieser Intensität, also dass man wirklich auf einmal das Gefühl hat, man wird gespielt. Also so, dass man sich wie so zuguckt und das wirklich so was Magisches hat. Das war da oft einfach sehr oft der Fall im Vergleich zu, jetzt kommt es noch ab und zu mal vor, so.
Warst du noch mal dort?
Ja, ich bin oft da. Ich war jetzt auch zu einer Probe da und
als was? Als Gast einfach?
Als oder Gast, als der dann Feedback gibt und ich wollte total gerne was Gutes sagen. Aber ich habe gedacht, ey Leute, ihr habt noch eine Woche, ist es euer Ernst, wo ihr gerade steht? Und habe denen leider richtig so harte Kritik geben müssen. Und war aber, glaube ich, auch echt notwendig. Also weil das war auch das, eben so wie keine Aufführung ausfallen durfte, wir wurden halt nicht behandelt wie Schüler und Schülerinnen, sondern halt wirklich wie Leute, die ja ihr Bestes geben müssen und alles darunter
geht nicht. Und ist es immer noch derselbe Lehrer auch?
Seit wenigen Jahren nicht mehr.
Und trotzdem hast du den Kontakt gehalten.
Ist ja schön. Also sowohl zu ihm als auch zum Schultheater.
Jetzt darfst du wahrscheinlich nie wiederkommen, weil du...
Nee, ich glaube, es war gut, dass ich da so... Ich meine, Leute wollen ja auch ernst genommen werden.
Ja, ich finde das so wichtig, weil man so tut, als wäre nichts und es ist super daneben, hilft ihnen ja auch keinen Schritt weiter.
Ja. Also. Ja, irgendwo hatte ich die Situation auch vor kurzem, weil jemand gesagt hat, hey, das sind Kinder. Und ich dachte, ja und? Also so, die...
Ich drehe die trotzdem ans Knie.
Jetzt fällt mir die Situation wieder.
Die kannst du aber nicht erzählen.
Ja, weil es einfach, nicht weil sie schlimm ist, aber so, da müsste ich jetzt eben von jemand anderem was erzählen. Und deswegen.
Das machen wir auf keinen Fall. Ja. Ich habe mich noch gefragt, das hast du selber kurz gesagt, du warst auch ein Jahr in Amerika, ne? Im Austausch in den USA.
Genau, ja.
Und da hast du gesagt, du hast dir eine Stadt gewünscht und bist aber in einem Reservat gelandet. Das finde ich irgendwie auch interessant.
Ja, ich glaube, weil einfach viele Leute sich wahrscheinlich eine Stadt gewünscht haben. Und die hatten, ich hatte ein super Gespräch und mit denen. Und dann, ich weiß nicht.
Was ist das
dann
so passiert, dass du nicht eine Stadt bekommen hast?
Ja, irgendwie, ich weiß es nicht. Sie haben dann mich auch angerufen, haben gefragt, hey, wir haben das selber noch nie probiert, jemanden ins Reservat und das wäre für uns auch das erste Mal und wir wollten mal abchecken, ob du dir das vorstellen kannst. Und ich dachte dann so, kann mir nichts drunter vorstellen, aber probier mal aus. So.
Guck mal, das ist das, was ich schon gesagt habe, als wir uns unten getroffen haben. Aber ich habe immer das Gefühl, dass dir die Welt nochmal so ganz anders offen steht als vielen anderen Menschen, weil du mit so einer Offenheit und so einer Neugier und auch so angstfrei, vielleicht mit Schüchternheit, aber dass du, ich habe immer das Gefühl, dann passiert auch sowas von außen, was dann aber auch gut geht irgendwie, weißt du?
Ja. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe einerseits wirklich schon so eine Strategie in mir, dass wenn ich merke, etwas macht mir Angst, dann versuche ich mich in eine Situation zu bringen, wo ich da nicht entgehen kann. Oder ne, wenn ich so merke, also zum Beispiel war das auch für die Entscheidung für die Filmhochschule, war es auch so, okay, ich bin Schauspieler jetzt, ich war an der Falkenberg-Schule, aber als Schauspieler entkommt man halt sehr leicht immer dieser Fragestellung, wie sehe ich denn selber die Dinge? Wie würde ich denn selber sagen, das ist relevant? Mhm. Ne? Und dann, ich habe aber gemerkt, weil ich habe da vorher schon so Kurzfilme gemacht und so, habe gedacht, ja, ich will da dranbleiben. Ich möchte auch selber nicht nur eine fremde Vision, was wahnsinnig beglückend ist und so, ja, aber nicht nur quasi eine fremde Vision vorantreiben mit meinen eigenen Mitteln, sondern auch ich möchte der Fragestellung, was finde ich selber relevant, was ist der Kern einer Sache, was finde ich erzählenswert, der möchte ich nicht entgehen können. Und dann war für mich wirklich so das Ding, okay, ich bewerbe mich an der Filmhochschule. So, weil da wird nichts anderes sein, als dass irgendwelche MentorInnen mit der Peitsche neben mir stehen und sagen, ja, aber was möchtest du erzählen?
Und das war deine Angst, dass man dich zwingt, selbst rauszufinden, wie und was du es erzählst? Oder was war die
Nicht,
Angst,
dass man mich
der du
zwingt,
dich...
ist die Angst, aber ja, irgendwie Haltung, eine eigene Haltung, eine eigene Sicht auf die Welt einzunehmen, die ich dann auch verteidigen muss oder zu der ich dann auch stehen muss oder mit der ich dann auch in die Öffentlichkeit trete oder mit diesem Hintergrund sogar sowas wie Kunst oder eben halt Film oder was auch immer zu machen. Zu sagen, nee, das ist aber meine Entscheidung. Ne? Als Schauspieler kann ich immer sagen, ah, willst du das wirklich? Ah, okay, gut, ich vertraue dir, mache ich.
Im besten Fall.
Wenn es nach hinten losgeht. Ich habe mein Bestes gegeben.
Ja, quasi. Du hast es entschieden.
Ja, genau. Ja. Aber so jetzt als Regie, eben so sehe ich zumindest mal Regie, dass man die Person ist, die dann sagt, hey, nee, auf diesen Kern läuft's zu. Und dazu stehe ich. So, ne? Und da habe ich gemerkt, dem will ich irgendwie immer entkommen und gleichzeitig will ich dem aber auch begegnen, diesem irgendwie dann auch Verantwortung zu übernehmen und so und eine Aussage zu treffen, die man relevant findet. Und da war mir dann halt irgendwie klar, ja, wenn ich hier bin, dann wird es genau darum gehen, quasi.
Und aber, hast du es gelernt hier? Hast du das Gefühl, es ist. Hatte ich die Zeit hier oder hast du so...
Ja, es hat mich, ich würde schon sagen, ja, aber ich bin da enorm langsam. Mhm. Ich glaube, ich bin gleichzeitig auch recht tiefgehend in so, also so, wenn ich jetzt meinen Film anschaue, zum Beispiel den Dokumentarfilm Was tun, dann war es einfach krass, wie lange ich daran gearbeitet habe. So von der ersten Idee bis dann zum Kinostart, das war einfach richtig lange und es gab schon, weiß nicht, 3 Jahre, bevor er dann fertig war, gab es schon viele Leute, die gesagt haben, Michael, der ist fertig, lass es gut sein. Der würde jetzt so, wie er ist, schon in den Hof laufen, wurde mir dann auch schon so gesagt und so. Und ich habe gedacht, nee, es ist viel Gutes, aber ich hatte so das Gefühl, meine Aufgabe als Regie ist in dem Fall, die Dinge so klar und differenziert rauszustellen, dass wenn Leute den anschauen, dass sie ihn scheiße finden können oder blöd, aber dass es nicht aufgrund von Missverständnissen ist. Dass nicht Leute eine Abfahrt im Film verpassen, weil ich sie nicht gut rausgearbeitet habe oder weil der Off-Text nicht gut genug oder differenziert genug war, sondern dass ich quasi schon ja alles gegeben habe, um es möglichst klar meinen Anteil zu tun und dann kann es immer noch missverstanden werden, aber dass ich dann nicht mehr sage, ja fuck, ich, das war auch ein bisschen blöd und ich wollte einfach fertig sein oder so.
Und wenn du ihn jetzt anguckst, erinnerst du dich an alle Entscheidungen?
Absolut.
Also jetzt bist
und das ist auch für mich wirklich eine ganz wichtige Erfahrung. Ich meine, ich war damals, es gibt so Zeitmagazin Campus, da war über mich, da war ich einer von 3 Menschen, die so irgendwie Langzeitprojekte. War einfach über 3 Leute geredet, die einfach ewig an ihrem Ding schon
Wer
arbeiten.
Wer wird nie fertig.
Ja, genau. Und ich hatte wirklich damals die Angst und es wurde mir auch oft gesagt und es ist auch was Wahres dran, wurde dann oft gesagt, Micha, du bist einfach zu perfektionistisch und das ist einfach deine Angst und so. Und ja, ein bisschen schon. Aber was für mich eine richtig wichtige Erfahrung war, dass es dann den Punkt nach der letzten Feinschnittfassung gab, wo ich gemerkt habe, es ist fertig. So stimmt's.
Jetzt ist gut.
Und dann kann auch alle möglichen Leute, das ist dann das Schöne daran, können alle Leute sagen, hey, finde ich wirklich scheiße. Und dann denke ich, ja, interessant, warum und so weiter. Mhm. Aber es ist dann nicht mehr so ein so, sondern es ist wirklich so. Das war für mich wichtig zu merken, dass es so einen Punkt bei mir gibt.
Verstehe ich. Mhm. Aber ist das so, dass es noch Fragen gibt, die dich überraschen zum Film? Oder bist du auch da? Man muss ja sagen, okay, es fällt dir irgendwas.
Ja, es fällt mir einfach die Abnahme hier ein.
Eben, weil das steht hier auch, du hast eine schlechte Abschlussnote bekommen.
Ich habe eine schlechte Abschlussnote bekommen und
warum?
Eine Person dieser Filmhochschule, die ich jetzt nicht namentlich nennen will. Aber also da war es wirklich so, ich bin ja, wenn mir jemand Kritik gibt, dann bin ich erstmal so, aha, interessant, so haben Sie das gesehen, erzählen Sie mal genauer. Und ich weiß nicht, ob das die richtige Haltung in der Diplomabnahme ist, sondern da, das gilt, heißt ja auch Verteidigung so, aber ich war da null auf Verteidigung. Ich war so, aha, so haben Sie das gesehen. Aber da, also da hat diese Person, die dann nicht unentscheidend für diese Abnahme war, also manche Szenen mir erzählt, was die da gesehen hat. Ich dachte, aha, okay. Und dann wirklich eine Woche später habe ich gedacht, es liegt nicht am Film. Also es, ja. es ist einfach der Film, den diese Person sieht. Und ich glaube, es hat in dem Fall jetzt nicht so viel mit dem zu tun, was ich da zeige. So. Wie kam ich da jetzt
drauf? Weil ich gesagt habe, ob du überraschende Fragen zum Film
also
erlebt hast.
Also das war für mich, also das Überraschendste war wirklich ja, diese Abnahme. Mit dann auch so eben, was da gesehen wurde in manchen Szenen, wo ich wirklich denke, also ja, das liegt halt manchmal nicht nur am Film. Und ich bin wirklich, ich suche nach Kritik. Mhm. Wenn ich, also ich hatte auch viele, ich hatte ja Wahnsinn, der Film lief ja viel auf gut, so ne? feministischen ja. Festivals auch. Und oft, wenn ich so das Gefühl habe, es ist mir zu viel so, wie schön oder sehr berührend oder so, dann frage ich auch schon, ja, aber gab es Punkte, wo ihr euch verhakt habt oder so, ne? Und dann versucht ihr schon auch rauszuarbeiten. Ja, aber genau. Und sonst, ja, ich finde es trotzdem immer wieder erstaunlich, wie sehr Menschen einfach verschiedene Filme sehen, wenn sie den gleichen Film sehen. Das ist schon, aber auch toll einfach natürlich.
Hast du ein nächstes Projekt für dich als Dokumentarfilm? Du bist so viel mit anderen Drehen beschäftigt, ne? Und, ich weiß das, was ich eigentlich wissen will. Du hast ein Musikvideo gedreht.
Ja, ich habe
Musik. Darf man das schon sagen? Ja.
Ja, aber ich weiß noch nicht, wann ich es veröffentliche. Ich habe mit der Amparo Mejías, die auch einfach so eine wunderbare, ja, mit Kommilitonin von mir war und immer noch sehr gute Freundin ist. Die ist einfach auch so ein Fan von meiner Musik und die tritt mir immer wieder an den Arsch und haben wir wirklich ein Musikvideo jetzt mal gemacht und ist auch wirklich echt interessant geworden.
Ist es fertig in deinen Augen?
Ja, es ist fertig in meinen Augen.
Und
ja,
hast wirklich. Du hast gesagt, du hast dafür deine Haare kurz gefärbt. Bist du so in eine Kunstfigur geschlüpft, habe ich mir jetzt vorgestellt, als du es erzählt hast? Oder?
Irgendwie schon. Ich werde es dir nachher mal zeigen. Ich weiß halt selber noch nicht, wie ich es selber veröffentliche. Weil es halt immer so die Frage ist, ich habe mittlerweile halt wirklich, wirklich viel Songskizzen und Demomaterial und so. Gleichzeitig wurden ja einige Songs dann auch schon verwendet, ne? Bei Nathalie.
Servus Baby und so.
Servus Baby und so. Und da war es aber auch wirklich so, dass Nathalie zu mir kam und gesagt hat, ich hätte gerne den Song. Und ich so, nee, er ist noch nicht fertig. Und Nathalie so, doch, er ist fertig. Ich will ihn genauso.
Okay, das ist ein wiederkehrendes Problem
absolut.
In deinem Leben.
Ja,
okay, verstehe.
Ja, genau. Ja. Ich brauche lange für Dinge.
Für gute Dinge und dann sind sie gut. Das ist doch auch.
Ja, und, Ja, also oder ja, wann was gut ist, müssen natürlich andere. Dann, aber genau, so da habe ich da auch das Musikvideo gemacht und ich weiß halt nicht, soll ich mir ein Label suchen, soll ich es einfach veröffentlichen und gucken, was passiert? Da gibt es irgendwie einfach kein richtig und kein falsch. Mhm. Und da suche ich aktiv nach auch nur so einer Position wie jetzt, was ich vorhin gesagt habe mit Filmhochschule, dass ich gucke, wo komme ich in den Druck.
Ja.
Okay, ich kann es ja erzählen, dieses Musikvideo hatte damit zu tun, dass ich eben auch wieder meine Strategie fahren wollte und gucken wollte, wie komme ich in den Druck, dann einfach, dass von außen ich dann gezwungen werde, meiner Angst zu begegnen. Mhm. Und das war, dass ich mich mit diesem Musikvideo beim ESC beworben habe, beim Eurovision Song Contest. Wurde dann leider nicht genommen, was mich jetzt nicht sehr kränkt. Weil es einfach auch, ich glaube, 700 Bewerbungen waren und 7 sind in die Vorrunde gekommen. Und es passiert alles hinter den Kulissen, also diese erste Runde vom NDR. Also
wer wählt das aus?
Ja, wirklich, die erste Runde von den 700 auf die 7 ist ein intransparenter Prozess hinter den Kulissen des NDR. So, und dann die 7, die dann da ausgewählt wurden, plus dann irgendwie 2, die einer kommt über TikTok und die andere Person über irgendeine Castingshow. Mhm. Das ist dann transparent. Das ist dann Juryentscheidung und Publikum und so. Aber die erste Runde weiß man nicht genau.
Okay, ich finde, du musst das unbedingt nochmal probieren, weil ich kann mir das also irgendwie habe ich so ein klares Bild vor Augen, wie du beim ESC auftrittst.
Ja.
Ich bin sicher, dass das funktioniert eigentlich.
Ich
bin da fest.
Ich würde es einerseits total ernst nehmen und andererseits aber trotzdem auch. Ich weiß es nicht. Ich kann mir das gut vorstellen.
Ich kann mir das auch irre gut vorstellen. Wenn das klappt, würde ich im Hintergrund in so einem Paillettenkleid mit so Pompons
Okay, wir haben es jetzt recorded, ne?
Ich kann es mir haargenau vorstellen. Ich wollte noch sagen, gut, ESC.
Jetzt habe ich Airplane-Mode drin, jetzt kann ich dir nicht das Foto zeigen.
Das zeigst du mir einfach danach. Ja. Wir sind nämlich auch schon fast am Ende.
Nein.
Ich muss noch kurz wissen.
Ach komm, wir haben ja gerade
das angefangen. Oh. Langsam wird es ein genuides Gespräch, wie hast du gesagt?
Ja, ich glaube,
du weißt nicht. Ich mag gern, du hast noch gesagt, ich war schon immer derselbe.
Und jetzt alles nur angeschnitten.
Stimmt.
Du hast gesagt, noch so viel über dich wissen.
Ja, genau. Das ist alles geheim. Ja, ich war schon immer derselbe. Man kann mich irgendwo hinschmeißen und ich komme zurecht.
Aha.
Finde ich gut.
Warte, woher
BR
hast du denn
blaue
das?
Couch. Da Aha. hast du auch gesagt.
Ich war schon immer derselbe.
Ja.
Okay, ja. Aber
sagst du manchmal Dinge so aus dem Bauch raus?
Nee, das stimmt schon nicht. Ich frage mich gerade, worauf sich das
ob dich
bezogen
die, ob
hat.
Dich dieses Reservoir
ja,
verändert hat.
Ja, stimmt. Irgendwie dann, verändert, also ich weiß es nicht. Ja, irgendwie habe ich dann doch immer das Gefühl, ich war schon immer derselbe. Was ich noch zu dieser Angstsache erzählen wollte, also was ich aber auch manchmal schade finde, weil manchmal habe ich auch das Gefühl, also dieser derselbe sein, irgendwie habe ich auch oft das Gefühl, manche Dinge beeindrucken mich einfach nicht so. Also im wahrsten Sinne des Wortes so, dass sie wie so ein Eindruck, eine Prägung in mir hinterlassen, so, sondern ja, ich bin da halt im Reservat und ist dann nett oder ich bin dann irgendwo und ist dann nett oder dann bin ich an diesem Filmset. Also was heißt nett? Ich lebe schon auch und ich habe auch Gefühle, so, ne? Aber irgendwie
es geht ihm gut.
Ist halt das Leben so, wie es ist. Ich glaube, das wollte ich noch sagen zu diesem Angst-Dingsbums-Thema, dass es halt auch irgendwie was war. Also ich erinnere mich dran, ich war 11 und ich wollte mit meinem besten Freund Thomas, wollten wir zelten gehen. Und wir wollten in der Eifel zelten gehen und dann sind wir mit 11 in der Eifel total wirklich im Niemandsland. Das Einzige, was war, ich glaube, 4 Kilometer entfernt in einem Dorf haben die Eltern von jemandem gewohnt, die wir kannten. Dass wir hätten, wenn jetzt was passiert wäre, hätten wir 4 Kilometer irgendwo hinrennen können und dann Hilfe holen können oder so, ne? Und dann war meine Mutter schon auch so, ja, aber so zu meinem Vater, ja, was ist, wenn dann was passiert? Und mein Vater, ja, dann passiert halt was. Also es kann immer was passieren. So, und das war irgendwie sehr stark schon bei, also irgendwie war das in unserer Familie schon immer so sehr ausgeprägt. Dass ich wusste dann auch nicht, bin ich ihm egal? Nee, wahrscheinlich bin ich ihm nicht egal, aber oder ist es wirklich ein Grundvertrauen ins Leben, dass es so kommt, dass es, also bis heute kann ich es nicht ganz durchschauen. Ich muss auch noch eine Anekdote erzählen, ganz kurz. Ich weiß, wir haben hier viel Zeit.
Von außen betrachtet habe ich das Gefühl, dass es eine irre Stärke ist. Und es ist ja so, es passiert oder passiert nicht. Es hat nichts mit, oder? Also es fühlt sich, weil du jetzt gesagt hast, es hinterlässt keinen Eindruck und so. Das klingt ja fast so wie, mir ist eigentlich egal, alles was passiert. Und das ist ja in deinem Leben nicht so.
Nee.
Sondern, und ich finde, ich bin schon immer derselbe, hat was von einer ganz großen Stärke, die aber nicht überheblich ist, sondern so einem Urvertrauen ins Leben. Und ich finde, was Schöneres können Eltern dir nicht mit, jetzt musst du lachen, aber es ist so.
Ja.
Vor allen Dingen, ich muss ganz viel noch fragen. Ich sage an dieser Stelle noch ganz kurz, bevor ich dir die letzte Frage stelle. Mhm. Irgendwann wirst du nämlich noch Bundeskanzler, habe ich gelernt.
Ach so,
und
ja,
du erfindest eine Entsalzungsanlage. Vielleicht kannst du mal beim Der Blecken auftreten. Warst du da schon mal? Nee, ne? Das wäre eigentlich lustig. Gut, es gibt viele Dinge, über die wir noch sprechen müssen. Aber.
Ich mag ich auch noch so viel von dir wissen und ich habe keine Lust, dass es jetzt aufhört, das Gespräch.
Wir müssen noch kurz, wenn du jetzt nochmal hier anfangen würdest, ja?
Ja. Ah ja, stimmt. Jetzt kommt so eine Frage.
Weißt du, jetzt kommt die Klammer.
Mhm.
Was mache ich, wenn ich im Oktober hier studiere? Was findest du wichtig? Was würdest du, wo würdest du mir Entspannung raten? Wo? Was passiert, haben wir gesagt.
Ich glaube, einen wirklichen kleinen Fehler, den ich gemacht habe, so, und der mich irgendwie Zeit gekostet hat in meinem Studium, dass ich bei meinem Film 01 nicht genug dafür gekämpft habe. Da hatte ich eine ganz klare Vision, was ich will. Ich hatte den schon innerlich vor mir. Dann komme ich zur Abteilung und dann wurde mir gesagt, nee, das geht nicht. Da brauchst du einen Studiobau. Zu kompliziert. Und ich wusste aber schon in meinem Kopf genau, also ich habe ja viele Sachen an der Falkenberg, so immer mit den Händen und dann hat man es irgendwie so. Und dann war das aber irgendwie so, dadurch, dass es so klares Statement von der Abteilung war, nee, das geht nicht, war dann für mich so, oh fuck, da muss ich was anderes. Und dann habe ich, ich habe dann trotzdem was Nettes gemacht oder sowas, aber das war dann halt in letzter Sekunde aus den Fingern gesogen, wo ich gedacht habe, okay, das könnte der Abteilung gefallen. Und das war aber wirklich einfach dumm, weil selbst wenn es andere gescheitert wäre, weil ich mich da übernommen hätte oder sowas, dann hätte ich da einfach so viel draus gelernt. weil einfach ich hatte eine ganz klare Vision und bei dem anderen hatte ich gar keine Vision und habe das dann halt noch schnell abgeliefert. So. Also ich würde sagen, ja, wenn ihr eine Vision habt, dann kämpft dafür und dann macht es möglich. Und wenn ihr dann scheitert, dann ist es super. Ein Scheitern an was, was einem was bedeutet, ist so viel mehr wert als ein Abliefern von was, wozu man keine Haltung hat.
Punkt, aus, Ende. Du musst doch Bundeskanzler werden. Du
ja, ich glaube, Bundeskanzler, Bundespräsident vielleicht. Bundeskanzler,
ah ja, das ist gut. Oder Außenminister?
Ich bin so, nee. Ich kann mir so Fakten nicht so gut merken. Ich denke, wird schon, schaffen wir schon. Oder sowas.
Okay. Aber Bundespräsident ist doch dann, oder?
Mal gucken, ja. Ich weiß, ich muss mich da mal reinknien, so ein bisschen recherchieren.
Erst ESC, dann, nee, andersrum. Ja, nee, das überlegen wir. Okay.
Nee, erst ESC.
Ich danke dir sehr für deine Zeit. Es war toll.
Danke, es hat mir auch Spaß gemacht.
Das freut mich. Ich hoffe, du summst eine fröhliche Melodie auf dem Heimweg.
Bestimmt. Das musst du gut. Ja. Absolut. Gut. Ich schicke sie dann wenn auf dem Handy.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Das war Alles geht für diese Woche. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung, natürlich bei der HFF München und beim Freundeskreis. Die Shownotes und alle Infos zu jeder Folge findest du auf der Webseite zum Podcast. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, freue ich mich sehr über Sterne, Likes, Herzen und Weiterempfehlungen. Ansonsten lass uns gerne einen Kommentar oder Feedback da. Bis nächste Woche bei Alles geht!